Und euch allen wünsche ich Gnade und Friede von unserem Gott, von unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, am vergangenen Montag feierten wir evangelischen Christusgläubigen den Reformationstag. Vor 505 Jahren ging von Wittenberg ein Impuls aus, der wie ein Lauffeuer nicht nur Westeuropa, sondern schließlich die ganze Welt ergriff. Und dieser geistliche Aufbruch, der dort passiert ist, der blieb nicht folgenlos. Was Luther und die anderen Reformatoren nie beabsichtigt hatten, das geschah. Die institutionelle Einheit der mittelalterlichen Kirche zerbrach. Und damit ging auch ein Stück politische Einheit in die Brüche und das mit leider sehr verheerenden Folgen bis hin zum Dreißigjährigen Krieg. Und das Lied, was wir heute im Gottesdienst singen von Paul Gerhardt, das ist zwar ein bisschen nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden, aber dieser Paul Gerhardt hat diesen ganzen furchtbaren Krieg erlebt, erlitten. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Auch das gehört irgendwie mit in die Wirkung der Reformation. Aber die Frage ist, was ist eigentlich das Neue? Was war das Neue, das diese alte Ordnung zerbrach? Worin bestand die reformatorische Wiederentdeckung eigentlich? Was ist der Dreh- und Angelpunkt evangelischen Christseins? Und die Antwort besteht letztlich, man kann ganz viele Antworten natürlich irgendwie geben, aber die Antwort besteht letztlich in zwei Wörtern, nämlich Solus Christus. Auf Deutsch Christus allein. Christus allein. Was die Reformatoren, allen voran Luther, in neuer Klarheit erkannten, das war die Ausschließlichkeit und vor allem die Alleinwirksamkeit Jesu Christi, die Alleinwirksamkeit Jesu Christi, des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und deswegen wird daraus dann auch abgeleitet, sola gratia, allein durch die Gnade, sola fide, allein durch den Glauben. Und das Ganze wissen wir allein aus der Heiligen Schrift, deswegen sola scriptura. Aber das ist der eigentliche Punkt, solus Christus, Christus allein, er der Alleinwirksame. Und es war ja nicht so, dass die mittelalterliche Kirche Christus irgendwie vergessen hätte. Man kann bis heute in alte Kirchen gehen, wo teilweise noch das Inventar von vor der Reformation steht, da gab es auch Kruzifixe. Da gab es auch Bilder von Jesus. Die mittelalterliche Kirche hatte Christus nicht einfach vergessen. Aber sie misstraute der Alleinwirksamkeit Christi. Sie vermengte Christus mit allerlei Beiwerk. Sie vermengte Christus zum Beispiel mit den Heiligen. Sie vermengte Christus aber auch mit dem Gesetz. Sie vermengte Christus mit dem angeblich freien Willen des Menschen und seinen geistlichen Fähigkeiten. Und gegen diesen ganzen gottentehrenden Unglauben protestierten die Reformatoren. Nein, nicht der Mensch und seine Kräfte, sondern Christus allein. Nicht das Gesetz und religiöse Riten, sondern Christus allein. Und das Schärfste an dem Ganzen, nicht ich, sondern Christus allein. Anerkennt um Gottes Willen Gottes Gott sein und gebt ihm allein die Ehre. Und damit brachten die Reformatoren den Leib Christi wieder in Form. Und genau das heißt ja im Grunde Reformation, wieder in Form bringen. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, mit welchem Recht und auf welcher Grundlage entwickelten die Reformatoren eigentlich ihr, ich sag mal, Trainingsprogramm, mit dem sie den Leib Christi wieder in Form brachten? Was war das Trainingsprogramm oder worin, was war die Grundlage davon? Es war das Ernsthafte, das Erwartungsvolle und das sehr genaue Hinhören auf das Wort der Heiligen Schrift. Und hier vor allem auf die Paulusbriefe. Warum? Es ist der von Gott berufene Christusapostel Paulus, der wie kaum ein anderer zeigt, was Christus allein tatsächlich bedeutet. Und das tut er in ausgezeichneter Weise in Galater 2, hier in den Versen 19 bis 21. Die möchte ich uns jetzt vorlesen. Das soll der Predigtext für heute sein. Galater 2, die Verse 19 bis 21. Paulus bekennt: Ich nämlich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ein mit Christus Gekreuzigter bin ich. Es lebe also nicht mehr ich, vielmehr lebt in mir Christus. Was ich aber gegenwärtig lebe im Fleisch, im Glauben lebe ich es, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der seine Liebe zu mir erwiesen hat, indem er sich am Kreuz dahingegeben hat für mich. Nicht erkläre ich die Gnade Gottes für ungültig. Wenn nämlich durchs Gesetz die Gerechtigkeit käme, dann wäre Christus vergeblich, das heißt ohne einleuchtenden Grund, grundlos und sinnlos gestorben. Paulus sieht sich genötigt, dieses eindringliche Glaubensbekenntnis abzulegen, weil er aus eigener Erfahrung weiß, dass die Alleinwirksamkeit Jesu Christi immer wieder in Frage gestellt wird. Von außen sowieso, aber leider auch von innen. Christus allein, das ist für Paulus mehr als irgendein Lehrsatz, den man als vermeintlich guter Christ halt bejahen sollte. Naja, natürlich Jesus allein. Nein, Christus allein, das erstreckt sich auf ausnahmslos alle theoretischen und praktischen Fragen des Lebens. Christus allein, das macht mein gesamtes Christenleben aus. Christus, und zwar der Gekreuzigte, ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und darum ist Sterben mein Gewinn, so sagt es Paulus an einer anderen Stelle. Christus allein, das betrifft auch den Umgang miteinander in der Gemeinde, im Leib Christi. Hier zählen die Unterschiede nicht, auf die die Welt so viel Wert legt. Und nicht zuletzt darum geht es Paulus in seiner scharfen Auseinandersetzung, von der hier im Zusammenhang in Galater 2 die Rede ist. Da wirft der Apostel Paulus dem Apostel Petrus, dem Barnabas und anderen Promis der Urchristenheit vor, Zitat, sie wandelten nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums. Ein harter Vorwurf. Apostel gegen Apostel. Paulus sagt, ihr wandelt nicht recht nach der Wahrheit des Evangeliums. Wie kommt Paulus zu diesem scharfen Urteil? Naja, Paulus wirft hier dem Petrus, dem Barnabas und anderen vor, dass sie die Gemeinde gespalten haben, dass sie den einen Leib Christi zerrissen haben, weil sie sich auf einmal wieder an die alten Regelungen hielten, die doch in Christus aufgehoben sind. Christus, das Ende des Gesetzes. Ihre opportunistische Rückkehr zum Mosegesetz verletzte den Grundsatz Christus allein und eben damit auch den Leib Christi. Und gegen diesen praktischen Irrweg seiner Glaubensgeschwister protestiert Paulus in aller Schärfe und in aller Öffentlichkeit. Denn wenn Christus allein zählt, dann ist buchstäblich alles andere in seiner Bedeutung ein für allemal relativiert. Und relativieren, das bedeutet, die Bedeutung von etwas abschwächen, indem man es zu einer anderen Sache in Beziehung setzt. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes relativieren. Es geht um in Beziehung setzen von verschiedenen Dingen. Und Christsein heißt, ausnahmslos alles in Beziehung zu Christus setzen. und von ihm her, dem Gekreuzigten, dann in seiner wahren Bedeutung ermessen. Das gilt für alles in unserem Leben als Christusgläubige. Und die Schärfe der Auseinandersetzung hier im Galaterbrief, die zeigt, es geht hier nicht um einen Streit um des Kaisers Bart. Es geht um die Frage, woran mein Leben hängt, woran ich hänge. Und zwar in Zeit und Ewigkeit. Und das Glaubensbekenntnis, das Paulus hier im Galaterbrief ablegt, das geht darum sehr viel tiefer und sehr viel weiter, als wir das vielleicht von einem Glaubensbekenntnis sonst so erwarten. Den Glauben zu bekennen, das heißt für Paulus, den Urgrund in Worte zu fassen, der ihn trägt. Und sein Glaubensbekenntnis, was er hier ablegt, das ist unmittelbar existenziell. Es erfasst und beschreibt seine Existenz total. Und diese Existenz ist gekennzeichnet durch ein grundsätzliches, durch ein ausschließliches Christus allein. Und was heißt das jetzt eigentlich im Einzelnen? Christus allein, das heißt zunächst mal Schluss mit dem Gesetz. Schluss mit dem Fluch des Gesetzes. Schluss mit dem Todesurteil Gottes über mich als Sünder. Denn alles das ist untrennbar mit dem Gesetz verbunden, das Gott seinem Volk gegeben hat. Gottes Gesetz sagt, du sollst oder du sollst nicht. Du darfst auf keinen Fall. Eins von beidem. Du sollst nicht. Aber ob positiv als Gebot oder negativ als Verbot, immer spricht Gottes Gesetz mich auf das an, was ich zu tun oder zu lassen habe. Du bist der Mann, sagt der Prophet Nathan mal zum König David. Aber dieser Ich, der da von Gott angesprochen ist im Gesetz und in die Pflicht genommen ist, was ist das für ein Mensch? Das ist der Mensch, der von Gott in Ruhe gelassen werden will, der selber groß sein will, der sich selbst der Nächste ist, der Gott nicht braucht. Ja, es mag sogar sein, dass dieser Mensch sich darum bemüht, dem Gesetz Genüge zu tun, nur damit er von Gott in Ruhe gelassen wird. Dieser religiöse Mensch, der tut Dienst nach Vorschrift. Nicht mehr und nicht weniger. Dienst nach Vorschrift. Aber gerade so tut er viel zu wenig. Wer das Gesetz erfüllen will, indem er es Buchstabe für Buchstabe abarbeitet, der erfüllt es gerade nicht. Denn Gott will keine perfekten Zahnräder in seinem Dienstgetriebe. Die hat er schon längst, die Engel. Wenn er will, dass der Laden läuft, dann nimmt er die Engel. Gott will etwas anderes. Er will tiefe, innige Gemeinschaft mit seinen Kindern. Tiefe, innige Gemeinschaft mit seinen Kindern. Als Vater sehnt Gott sich nach nicht mehr, als dass die von ihm geliebten Kinder seine Nähe suchen und ihn vorbehaltlos lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Gott sehnt sich nach ungekünstelter, unvoreingenommener und uneingeschränkter Gemeinschaft, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Schutzreflexe und Rückzugsgefechte, ohne Furcht, in reiner, in purer Liebe. Gott, so kann man es kurz auf den Punkt bringen, sehnt sich nach dir, nach dir, persönlich. Aber gerade dieser Herzenswunsch Gottes, der widerstrebt dem Menschen, der sich selbst der Nächste ist. Der Sünder will nicht und kann nicht wollen, dass Gott Gott ist. Und so bringt er sich immer wieder vor Gott in Sicherheit. Ist im Garten Eden, fängt es ja schon an. Adam und Eva haben was verbockt. Reaktion, wir verstecken uns vor Gott. Und Gott fragt Adam, Eva, wo bist du? Ich hatte Angst vor dir. Das ist nicht die reine Liebe. Gott, das ist für den Sünder mehr oder weniger lästige Pflicht. Gott, das ist Spaßbremse und Spielverderber. Gott, das ist Anmaßung und autokratisches Gehabe. Gott, das ist eine bloße Idee ohne Substanz, Opium fürs Volk. So oder so ähnlich denkt der Sünder über Gott. Angefangen vom gottlosen religiösen Menschen bis hin zum gottlosen Atheisten. Christus allein, das ist ja unser Thema, das heißt darum in erster Linie Schluss mit mir. Christus allein heißt Schluss mit mir. Schluss mit dem Menschen, der ich von Adam her bin. Schluss mit dem Menschen, der sich um sich selbst dreht. Schluss mit dem Menschen, der gar nicht anders kann, als sich um sich selbst zu drehen und für sich selbst zu leben und auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, ob das jetzt religiös oder atheistisch gestrickt wird. Erst wo dieser Mensch zu Ende gebracht wird und mit Christus am Kreuz hängt, da, sagt Paulus, erst da fängt ein Leben für Gott an. Und deswegen sagt Paulus diesen völlig erstaunlichen Satz: Ich nämlich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Hä? Als religiöser Mensch würde man vielleicht etwas in der Art erwarten, naja, ich unterdrücke meine Begierden, um Gottes Gesetz zu halten und ihm so vielleicht zu gefallen. Das würde man vielleicht als religiöser Mensch denken. Aber Paulus sagt, nein, so funktioniert das nicht. Es gibt nur einen Weg, den Christusweg. Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Und Luther hat vollkommen recht, wenn er sagt, diese Lehre begreift die menschliche Vernunft und Weisheit nicht. Darum lehrt sie immer das Gegenteil, nämlich wenn du für Gott leben willst, musst du das Gesetz halten, denn es steht geschrieben, wenn du zum Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Das ist Grundsatz und einzige Maxime aller Theologen. Luther meint jetzt da schlechte Theologen. Nach dem Gesetz lebend lebst du für Gott. Paulus sagt das glatte Gegenteil. Wir können für Gott nicht leben, wenn wir nicht dem Gesetz gestorben sind. Ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Das Gesetz war nie und wird nie der Weg zu Gott sein. Gerade hier gilt Christus allein. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt nicht, niemand kommt zum Vater, denn durch das Gesetz. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Als Christus mich durch seinen Fluchtod auf Golgatha, dem Gesetz und seinen todbringenden Forderungen ein für allemal entrissen hat, da hat er bewirkt, dass mein Leben nunmehr wirklich uneingeschränkt für Gott da ist. Das Gesetz hat es immer mit Forderung, Strafe und Dienst nach Vorschrift zu tun, weil es von vornherein mit dem Sünder zu tun hat. Gott hat dem Mose das Gesetz gegeben, als das Kind schon längst in den Brunnen gefallen war. Aber wenn der Sünder mit Christus am Kreuz hängt und mit Christus gestorben ist, dann hat eine solche Forderung weder Platz noch Sinn. Den Sünder, der unter Drohen und Strafen unter Gottes Willen gezwungen und damit in die Verzweiflung getrieben werden muss, den gibt es so nicht mehr. Er ist ein mit Christus Gekreuzigter geworden. Er ist in Christus aufgehoben. Und das Geheimnis eines wahren Lebens für Gott lautet darum, Christus in mir, Christus allein. Christus allein, das heißt eben auch und gerade dies. Was mich ausmacht und bestimmt, das bin nicht mehr ich. Der selbstbestimmte und selbstverantwortliche und sich selbst verwirklichende Mensch, der etwas aus sich macht. Christus allein heißt, hier steht, es lebe also nicht mehr ich, vielmehr lebt in mir Christus. Das, ihr Lieben, ist der entscheidende Punkt. Und dazu noch einmal Luther. Nicht ich, das heißt, nicht ich in meiner Person oder Substanz. Hier zeigt Paulus klar, wie er lebt und was, und er sagt, was die christliche Gerechtigkeit sei. Die nämlich, mit der Christus in uns lebt, nicht die, die in unserer eigenen Person zu finden ist. Denn wenn ich an meiner Person hänge oder von ihr rede, wird aus der Person, ich mag wollen oder nicht, ein Werkmensch, der dem Gesetz unterworfen ist. Nein, hier muss Christus und mein Gewissen, also mein inneres Leben, ein Leib werden, sodass in meinem Gesichtskreis nichts bleibt als Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Wenn ich aber nur auf mich blicke und Christus aus den Augen verliere, ist es um mich geschehen. Denn dann kommt mir gleich dieser Gedanke: Christus ist im Himmel und ich auf Erden. Wie wirst du zu ihm kommen? Ich will heilig leben und das, was das Gesetz fordert, tun. Und so will ich ins Leben gehen. Und dazu sagt Luther, wenn ich mich so in mich kehre und überlege, was ich für einer bin oder sein muss und was ich zu tun habe, verliere ich Christus aus den Augen, der allein meine Gerechtigkeit und mein Leben ist. Christus allein. Christus allein, das heißt, ich maße mir keine eigene Gerechtigkeit an, ich lasse Christi Gerechtigkeit für mich gelten. Und das nicht etwa nur bei der Bekehrung, sondern grundsätzlich mein Leben lang. Mein Leben als Christ. Und auch gerade dann, wenn es ans Sterben geht. Christus allein, das ist nicht nur für den Anfang des Christenlebens da, das ist das Vorzeichen meines gesamten Lebens als Christ. Deswegen heißt es wunderbar in diesem Lied: Christi Blut und Gerechtigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ein super Lied zum Sterben, aber auch zum Leben. Und das ist die Wahrheit. Nicht ich bin gerecht oder werde gerecht, sondern allein Christus in mir. Und was er in mir auslebt, das sind dann die Früchte des Geistes, die in einem Christenleben ja auch hier und da zum Vorschein kommen. Aber so ist und bleibt meine Gerechtigkeit stets eine zugeeignete, eine zugerechnete, eine fremde Gerechtigkeit, nicht meine eigene. Und das bleibt so, solange wir auf der Erde sind und im Glauben leben. Alles andere wäre vermessen und würde den bleibenden Unterschied zwischen Christus und uns verwischen. Vor Gott gerecht zu sein, das ist keine Menschenmöglichkeit. Was ich von mir aus tue und wozu ich von mir aus in der Lage bin, das wird niemals das Gütesiegel Recht vor Gott bekommen. Und deswegen, meine Gerechtigkeit liegt gänzlich außerhalb von mir, nämlich ganz allein in Christus. Und darum sieh um Gottes Willen von dir ab, wenn du wissen willst, wie du vor Gott dastehst, und gib ihm damit die Ehre. Und es ist deswegen auch kein uneingeschränkt weiser Rat, wenn man uns beibringt, sozusagen den geistlichen Puls zu fühlen. Eine solche Schlagseite hatte teilweise tatsächlich der Pietismus. Aber das Problem ist, eine solche fromme Nabelschau führt entweder zur Überheblichkeit, ha, was bin ich ein toller Hecht, oder aber zum Gegenteil, zur Verzweiflung, was bin ich für ein toller Hecht, was bin ich schlecht. Ja? Eins von beidem. Aber selten führt diese geistliche Nabelschau zu etwas Gutem. Es wird manchmal auch gesagt, wir sollen uns prüfen. Ja, da kann man sogar Bibelstellen dafür nennen. Müssen wir gucken, was die im Zusammenhang dort bedeuten. Aber im Ernst, was kommt bei dieser Prüfung eigentlich heraus? Sind wir selber wirklich in der Lage, uns selbst sozusagen auf links zu drehen? Bestätigt unsere eigene Selbstprüfung nicht in den allermeisten Fällen das Bild, das wir zuvor schon von uns hatten? Ich schaue in mich rein und finde eigentlich das, was ich sowieso schon von mir gedacht habe. Entweder alles in Ordnung, alles super, alles in Butter, oder aber so schlecht, Gott kann mich unmöglich annehmen. Paulus zeigt uns hier einen anderen Weg, nämlich den Weg, ich möchte mal nennen, den Weg der glaubensvollen Selbstvergessenheit. Den Weg der glaubensvollen Selbstvergessenheit. Paulus lehrt uns, anstatt auf uns, unbeirrt auf Christus zu schauen. Wer wirklich glaubt, wer wirklich an Jesus Christus glaubt, der ist im wahrsten Sinn des Wortes außer sich. Der steht in gewisser Weise neben sich. Ja, das ist das Wesen des Glaubens, neben sich zu stehen. Wer wirklich an Christus glaubt, der hat sozusagen eine verschobene Mitte. Dessen Leben dreht sich nicht mehr um sich, sondern um Christus. Im Glauben leben, das heißt, ich kann nicht an mir selber ablesen, wer ich vor Gott bin. Im Glauben leben heißt, ich lese an dem gekreuzigten Christus ab, wer ich vor Gott bin. Wieder gilt, Christus allein. Christus allein. Und was lese ich da in Jesu Wunden? Geliebt. Unbegreiflich, unbeschreiblich, unendlich, unbedingt, auf ewig geliebt. Und da gibt es im Ernst nur eins. Paulus sagt es. Was ich aber gegenwärtig lebe im Fleisch, also was ich jetzt als irdisches Wesen lebe, im Glauben lebe ich es. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der seine Liebe zu mir erwiesen hat, indem er sich am Kreuz dahingegeben hat für mich. Diese Worte, sagt Luther noch einmal, sind besonders zu erwägen, besonders darüber nachzusinnen. Nicht ich habe den Sohn Gottes geliebt und mich für ihn hingegeben. Paulus sagt, nicht wir, sondern Christus hat angefangen. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben. Wer ist dieser mich? Ich, verlorener und verdammter Sünder, bin so geliebt von dem Sohn Gottes, dass er sich für mich dahingab. Wenn ich also durch Werke oder Verdienste den Sohn Gottes hätte lieben und zu ihm kommen können, warum wäre es dann noch nötig gewesen, dass er für mich dahingegeben wird? Christus allein. Daher, fährt Luther fort, sage ich oft, es gebe keine andere Macht oder Mittel, den Sekten zu widerstehen, als dieser eine Artikel von Christi Gerechtigkeit. Es sind diese Worte, der mich geliebt hat und so weiter, voller Kraft, den Glauben zu stärken. Mit diesen Worten, dass Christus mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat, beschreibt Paulus aufs Schönste das Priestertum und die Ämter Christi. Wenn du Christus richtig beschreiben willst, darfst du es nicht tun wie die Sophisten und Schwärmer, die aus ihm einen neuen Gesetzgeber machen, der das alte Gesetz abgetan und ein neues gegeben hat. Ihnen ist Christus ein Gerichtsvollstrecker und Tyrann. Du musst Christus so beschreiben wie Paulus hier. Dass er
der Sohn Gottes ist, der nicht aufgrund unseres Verdienstes oder aufgrund irgendeiner Gerechtigkeit unsererseits, sondern aus lauter Barmherzigkeit und Liebe sich dahingegeben und sich Gott als Opfer dargebracht hat für uns elende Sünder, um uns in Ewigkeit zu heiligen. Um uns in Ewigkeit zu heiligen. Und da gibt Luther noch einen Lesetipp, den ich euch auch mitgeben möchte. Wenn ihr diese Woche jeden Tag abends vorm Schlafengehen diese drei Verse zu Hause nochmal lest. Lies du also mit großem Nachdruck diese Worte: mich, für mich. Und gewöhne dich, dass du dieses mich mit gewissem Glauben fassen und auf dich anwenden kannst. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen, auch unser religiöses Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.